In der letzten Folge treffen wir einen unserer Lieblingserzähler, Kurt Rosenkranz, der 1927 geboren wurde und im Herzen des jüdischen Viertels von Wien aufwuchs. In der Rauscherstraße im 20. Bezirk, direkt neben dem Augarten. Auch die Familie von Kurt machte sich auf den Weg, um aus dem Dritten Reich zu fliehen. Sie hätten sich nicht vorstellen können, in Kasachstan zu landen. Kurt Rosenkranz wird uns im Folgenden erzählen, wie sie dorthin gelangt sind.
Als ich jung war, hatte ich drei Leidenschaften: Fußball, Süßigkeiten und Mädchen. In dieser Reihenfolge, jedenfalls chronologisch. Als Bub war der Fußball meine große Liebe, aber im 20. Bezirk durfte man nicht auf der Straße spielen. In den Parkanlagen ging das auch nicht. Wir durften nur auf den Fußballplätzen spielen, aber das kostete Geld und das hatten wir nicht. Also war die Polizei dauernd hinter uns her. Wenn sie uns erwischten, wurden wir auf die Polizeistation in der Wallensteinstraße gebracht, wo ich mit »Oh Gott, schon wieder der Rosenkranz« begrüßt wurde. Meine zweite Leidenschaft waren Süßigkeiten und da war ich ein Schlingel, genau wie meine Freunde. Wir sind mit einem Groschen ins Geschäft gegangen, einer ging zur Kasse und kaufte etwas und die anderen stopften sich in der Zeit die Taschen voll und liefen fort. Meine dritte Leidenschaft, die sich entwickelt hat, als ich älter wurde, waren die Mädchen, aber dazu komme ich später. Als Kind habe ich nie Antisemitismus zu spüren bekommen. Vor der Machtübernahme der Nazis im Jahr 1938 habe ich auf der Straße mit nicht-jüdischen Freunden Fußball gespielt. Juden, Nicht-Juden, wen hat das interessiert? Dann kam der Anschluss am 12. März 1938 und ab da hat das alle interessiert. In der Nacht davor waren wir bei meinen Großeltern. Es war Schabbat, Freitagabend. Normalerweise hätten wir an einem Freitagabend selbstverständlich nie Radio gehört, aber es hat sich etwas angekündigt. Nachbarn haben uns gesagt, dass der Bundeskanzler Schuschnigg sprechen wird und der hat gesagt, die Deutschen werden kommen und er wird zurücktreten. Und dann hat er gesagt,
Gott schütze Österreich!
Das war's. Meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen. Sie hat gewusst, was kommen wird. Am Samstag haben die Plünderungen begonnen. Ich habe es gesehen. Geschäfte wurden verwüstet. Die Leute haben Tomaten auf die Geschäftsinhaber geworfen und sie dazu gezwungen, Schilder um den Hals zu tragen, auf denen geschrieben war, wir sind Saujuden. Innerhalb von wenigen Tagen wurden alle jüdischen Geschäfte arisiert. Auch die Schuhfabrik meines Vaters. Und dann bin ich in die Schule gegangen. Unser Lehrer ist in SA-Uniform in die Klasse marschiert und hat uns mit Heil Hitler begrüßt. Das Zweite, was er sagte, waren Juden nach hinten. Ja, wir mussten uns in die letzte Reihe setzen. Von einem Moment auf den anderen wollte niemand mehr mit mir Fußball spielen. Keiner hat mehr mit seinen früheren jüdischen Freunden gesprochen. Es war, als ob wir gar nicht existieren. Alle jüdischen Kinder wurden bald aus der Schule geworfen. Und ab da gingen wir auf eine separate Schule. Eines Tages kam die Mutter mit der Nachricht in die Wohnung, dass sie herausgefunden hat, wir können Visa für Lettland von der lettischen Botschaft in Berlin bekommen. Das war im September 1938. Wir haben eine Reiseerlaubnis beantragt und erhalten, weil die Letten haben mitgeteilt, dass sie Visa für uns haben. Aber für die Großeltern sind nie welche gekommen. Zurück zum September 1938. Wir kamen in Berlin an und was war das für ein Unterschied? Im Vergleich zu Wien hat Berlin wie ein ganz normaler Ort gewirkt. Berlin, die Hauptstadt des Nationalsozialismus. Hier würde es bald schlimmer werden. Wir hatten in Wien einen Blick in die Zukunft getan und die Zukunft war hässlich. Nachdem wir unsere Visa abgeholt hatten, nahmen wir einen Zug nach Stettin. Und dort haben SS-Männer am Hafen unsere Papiere kontrolliert. Die letzten Worte, die ich von einem Deutschen gehört habe, waren Saujuden, lasst euch hier ja nicht mehr blicken. Wenn ja, könnt ihr euch nicht vorstellen, was euch blühen wird. Nach 5 Tagen auf See haben wir Riga erreicht. Die jüdische Gemeinde hat sofort angeboten, in jeder möglichen Weise zu helfen. Meine Eltern haben mich auf eine jüdische Schule geschickt, die genau wie jede andere Schule war, außer dass alles auf Jiddisch unterrichtet wurde. In dieser Zeit habe ich richtig Jiddisch sprechen, lesen und schreiben gelernt. Riga war wunderbar. Ich konnte Fußball spielen und schnell Freunde finden. Meistens jüdische Jungen in meinem Alter und in meiner Klasse. Übel war nur, dass meine Eltern mich jeden Nachmittag in den Cheder, die religiöse Schule, geschickt haben. Und sie ließen mich im Synagogenchor singen. Aber das Leben ist normal weitergelaufen, bis die Sowjetunion im Juni 1940 die 3 baltischen Staaten besetzt hat. Meine Eltern haben sofort gesagt, dass ich ein kommunistischer Pionier werden kann, wenn ich das will. So wie ich bisher ein leidenschaftlicher Fußballer gewesen bin, so stark war die Leidenschaft, die ich nun sofort für den Kommunismus entwickelt habe. Schnell wurde ich Pioniergruppenführer. Man kann sich nicht vorstellen, wie wichtig ich mich gefühlt habe. Ein echter Jugendkommissar. Aber meine Eltern ließen mich wissen, dass ich mich nun auf meine Bar Mitzwa vorbereiten muss. Das Problem war, ich war Kommunist, also Atheist. Mein Bruder, der religiös und in der Familie der Vermittler war, hat versucht, mich zur Bar Mitzwa zu überzeugen. Ich hatte eine Bedingung. Ich würde meinen weiß-blauen Talit tragen, aber darunter mein rotes Halstuch. Hinterher habe ich mich dann wieder dem Kommunismus zugewandt. Dann kam der 22. Juni 1941. Als die Deutschen in die baltischen Staaten und in die Sowjetunion einmarschierten, hat für uns der Krieg begonnen. Schnell haben sie sich Riga genähert. In dieser Nacht haben wir um 4 Uhr morgens ein Klopfen an der Tür gehört. Draußen stand ein Rotarmist. Er sagte uns, wir haben 5 Minuten, um zu packen und mit ihm zu kommen. Wir waren schockiert. Ich habe ihm meinen Pionierausweis gezeigt. Ich habe gegrüßt. Er hat mich und dann meinen Ausweis angeschaut, hat ihn auf den Boden geworfen und ist darauf herumgetrampelt. Ich habe gedacht, du bist für mich gestorben, Kommunismus. Wir wurden verhaftet, weil wir deutsche Pässe hatten. Dass wir Juden waren, die aus Deutschland geflohen waren, hat sie nicht interessiert. Der Soldat brachte uns ins Gefängnis. 2 Tage später brachte man uns zum Bahnhof und hat uns gezwungen, in Güterwaggons einzusteigen, die nach Osten fuhren. Das hat unser Leben gerettet, auch wenn das nicht ihre Absicht war. Und die lettischen Juden, mit denen wir so gute Freundschaft geschlossen hatten? Der überwiegende Teil wurde ermordet. Die meisten wurden erschossen, darunter beinahe alle meiner Klassenkameraden. Wir sind wochenlang in schmutzigen, schrecklichen Güterzügen über Abertausende von Kilometern gereist. Das Internierungslager in Nowosibirsk war nicht besser. Es war genauso schmutzig. Ein Jahr später, nach einer Zeit im Elend, wurden wir noch einmal 1000 Kilometer ostwärts in das entlegenste Internierungslager geschickt, nach Karaganda in Kasachstan. Mehr Elend, mehr Dreck. In Karaganda ist mein Vater an Ruhr und Typhus erkrankt. Man hielt ihn für einen Todeskandidaten, wie es genannt wurde. Und die Wachen brachten ihn auf die Krankenstation. Die war vor allem für jene da, die sie nie mehr verlassen würden. Aber ich schwöre, ich habe Gott zu mir sprechen gehört, wie ich so dagesessen bin. Er hat mir befohlen, hinzugehen, und meinen Vater zu retten. Ich bin zur Krankenstation gelaufen, habe mich auf ihn gestürzt und ihn mit aller Kraft geschüttelt. »Papa, Papa«, schrie ich, »du darfst uns hier nicht allein lassen. Steh auf, steh auf!« Langsam hat er die Augen geöffnet, hat mich angeschaut und den Kopf geschüttelt. Ein paar Tage später spazierte mein Vater Michael Rosenkranz aus der Krankenstation heraus. In diesem elenden Lager gab es nicht nur Juden aus Österreich, Deutschland und dem Baltikum, es gab alle möglichen Flüchtlinge aus Polen und aus anderen Ländern, sogar welche, die dem spanischen Bürgerkrieg entkommen waren. Was haben wir also gemacht? Natürlich eine Fußballliga gegründet. Wir haben uns nach Ländern aufgeteilt, die gegeneinander angetreten sind. Und unser Deutsch- und Geschichtslehrer war der Schiedsrichter. Es kam dann noch ein weiteres schreckliches Jahr, bis der Krieg 1945 endlich zu Ende war. Aber wir steckten noch immer in Kasachstan fest und erst Ende 1946 durften wir das Lager verlassen. Wir sind wochenlang in Viehwaggons gefahren und aus den Wochen wurden Monate. Es hat tatsächlich bis März 1947 gedauert, als wir endlich in Wien angekommen sind. Wien lag in Ruinen und auch wir sahen fürchterlich aus. Ich hatte sogar meine Schuhe mit Draht umwickelt, damit sie nicht auseinanderfallen. Wenn die Leute meinen Vater erkannt haben, haben sie gerufen, »Hallo, Herr Rosenkranz«, so wie in alten Tagen. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich jemanden sagen gehört habe, »Ich habe einen Juden gerettet«. Sicher, daran zu denken, bringt mich immer noch in Rage. Das war für mich die härteste Zeit meines Lebens. Schauen Sie, der Krieg hatte mich aus der Bahn geworfen. Und jetzt musste ich versuchen, wieder Fuß zu fassen. Es war nicht einfach, aber wie mein Vater bin ich ins Schuhgeschäft eingestiegen. Mein Bruder bestand seine Matura und ging zur Universität, wo er seinen Doktor in Philosophie gemacht hat. Er hat das Land verlassen und in Israel Karriere gemacht. Auch ich habe studiert, nämlich die Frauen. Jetzt kann ich endlich von meiner dritten Leidenschaft erzählen. Na, ich kam endlich wieder auf die Füße, ich sah gut aus und war ein begeisterter Tänzer. Ich trat in den jüdischen Sportverein Hakoa ein, um neue Bekanntschaften zu schließen. Ich hatte eine Menge Freundinnen. Dann ist Erika Roth in mein Leben getreten. Bei einer Tanzveranstaltung der Hakoa. Erika und ihre Familie hatten den Krieg auf der Flucht in Frankreich überlebt. Nach dem Krieg ging Erika nach Palästina, hat geheiratet und ein Kind bekommen. Aber die Ehe ist gescheitert und sie und ihre Familie sind nach Wien zurückgekommen. In dieser Nacht haben wir miteinander getanzt und uns unsere Geschichten erzählt. Erika und ich haben 1956 im Wiener Stadttempel geheiratet, in der Seitenstettengasse. Wir haben eine Tochter bekommen und hatten so zwei wunderbare Kinder. Eines Tages in den 1980er Jahren rief mich der Vorsitzende unserer jüdischen Gemeinde an und fragte, »Kurt, da kommt eine Gruppe von Deutschen, sich die Synagoge anschauen. Würdest du mit ihnen sprechen und ihnen darüber erzählen?« Ich sagte, »Sind sie jüdisch? Wozu brauchen sie mich?« »Nein«, sagte er, »sie sind nicht jüdisch.« »Na, warum dann ich? Ich bin Schuhverkäufer.« »Na, aber dann habe ich es doch gemacht.« Man muss verstehen, dass ich mich nach dem Krieg immer gefragt habe, warum habe ich überlebt, wenn so viele aus meiner Familie und so viele meiner Schulkameraden hier in Wien und in Riga ermordet wurden. Und als ich in der Synagoge stand und den Christen meine Geschichte erzählte, habe ich genau verstanden, warum ich überlebt habe. Indem ich ihnen die Dinge erkläre, erkläre ich sie auch mir. In diesem Moment hat Gott das zweite und letzte Mal zu mir gesprochen und gesagt, das ist der Grund, warum du am Leben bist. Ich bin nach Hause zurückgelaufen und habe gesagt, Erika, Gott hat gerade zu mir gesprochen. Sie schaut mich an und sagt, Meschugge. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass ich die Pflicht habe, nicht Juden über das Judentum aufzuklären. über unsere Traditionen, unsere Geschichte, unsere Kultur und dass ich wirklich etwas Gutes in dieser Welt bewirken kann. Erika hat sofort verstanden und von da an unterstützte sie mich. Am 15. September 1989 haben wir das Jüdische Institut für Erwachsenenbildung eröffnet. Mein drittes Kind. Aber dabei habe ich es nicht belassen. Wenn man einmal anfängt, kommt eins zum anderen. Und so organisiere ich mittlerweile auch jüdische Filmfestivals, Theatertage, Ausstellungen und Kindertheater. Alles ist gut besucht und wir haben einen Treffpunkt geschaffen. Einen Ort, der für alle da ist. Heute mehr als je zuvor müssen wir alle den Antisemitismus bekämpfen. Ich liebe Wien, ich liebe meine Heimat, aber wir kennen die Vergangenheit hier. Wir alle haben etwas zu tun.
Kurt Rosenkranz wurde von Miguel Herz-Kestranek eingelesen. Verantwortlich für die Musik und das Sounddesign ist Patrick Schmidt aus Wien. Tanja Eckstein interviewte Kurt für Zentropa im Jahr 2003.